Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. In diesem und auch im nächsten Podcast, also in der nächsten Woche, befasse ich mich mit einem Buch. In diesem Buch dreht es sich um Unsicherheit, um radikale Unsicherheit, um Risiko, Risiken und um den Umgang der Politik, der Gesellschaft und dem möglichen Umgang jedes Einzelnen mit diesen Risiken. Es handelt sich um dieses Buch. Diejenigen, die mich auch sehen, können es jetzt auch kurz sehen. Die Vermessung des Unbekannten von Thomas Mayer, Professor Thomas Mayer, ein vielen meiner Zuhörer sicher bekannter Ökonom und nach diesem Buch mindestens, wahrscheinlich auch von vorher, kann man sagen, auch ein Sozialphilosoph und vor allem einer, für den die individuelle Freiheit der Menschen im Mittelpunkt steht und für den die individuelle Freiheit den Ausgangspunkt seines Denkens bildet. Ich werde mich in dem, was ich hier sage, an die Struktur des Buches grob halten. Es ist aber keine, weder eine Rezension noch eine Buchreklame, obwohl dieses Buch viel Reklame verdient hat, viel Werbung verdient hat, weil es wirklich faszinierender Lesestoff ist, sondern ich werde ein bisschen darüber reflektieren, über die Themen, um die es Thomas Mayer geht in seinem Buch. Dieses Buch ist ganz neu. Es baut auf vielen Beobachtungen auf und tatsächlich auch schon auf den Beobachtungen des Umgangs mit der Corona-Krise, jedenfalls mit den Beobachtungen im Jahr 2020 und Anfang 2021. Darum soll es aber jetzt gar nicht vorrangig gehen, sondern um die Gedankenwelt, in der sich das Buch bewegt und die provozierend ist gegenüber vielen Gedanken, vielen Ideen, vielen beherrschenden Ideen, die Politik, aber auch menschliches Handeln, Handeln zum Beispiel von Banken, von Versicherungen, von vielen anderen bestimmen. Es geht also um eine Welt, um die Welt des Risikos, um eine Welt der Unsicherheit. Und zwar um eine Welt, in der es, wie es hier genannt wird, radikale Unsicherheit gibt. Ich werde gleich ein bisschen versuchen zu erklären, was das bedeutet. Ein wesentlicher Angriffspunkt des Autors von Thomas Mayer ist die Idee, dass man über Risiken, praktisch auch über die Zukunft, mit den Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitstheorie viele sinnvolle Sachen sagen kann. Ausgangspunkt ist, bis in die Zeit der Aufklärung hinein haben bezüglich des Risikos die Menschen, viele Menschen vor allem an göttliche Vorsehung geglaubt, haben gedacht, dass das was ist, an das sie glauben können und dass man letztlich Gott positiv stimmen muss, damit die schlimmsten Risiken sich nicht realisieren, damit die Zukunft sozusagen ein bisschen klarer wird. Denn Menschen haben den Wunsch, zumindest ein halbwegs positives und vor allem sicheres Bild von ihrer Zukunft zu haben und Zukunftserwartungen zu haben. Dann ist dieses ganze Gottvertrauen nach und nach verschwunden oder zumindest zurückgegangen. Und es begann die Tendenz, unser Wissen oder über die Zukunft oder unsere Erwartung an die Zukunft an wissenschaftlichen Kriterien zu orientieren. Und dazu hat man dann später vor allem Risiken, Erwartungen von bestimmten Strängen der Entwicklung, Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Und das ist extrem irreführend und gefährlich. Das ist eine der ersten Aussagen. Das ist kein Zitat, das ist eine Zusammenfassung von mir, dieses Buches. Wahrscheinlichkeitstheorie, eine als Form der Mathematik, die auch im Buch diskutiert wird, oder als Bereich der Mathematik genauer, kann Prozesse beschreiben, in denen die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner Dinge einzelner Vorgänge, einzelner Ereignisse genauer von vornherein feststeht. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, den Würfel. Ursprünglich ist, glaube ich, ist es für Roulette entstanden, aber ein Würfel ist noch einfacher. Wenn der Würfel nicht irgendwelche Mängel hat, also ein perfekter Würfel geometrisch ist und die Dichte an allen Stellen gleich ist oder zumindest der Schwerpunkt in der Mitte liegt, dann kommen da mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und beim Roulette kommen noch viel mehr Zahlen. Und es kommen auch die Farben Rot und Schwarz mit einer Verteilung, die über die Zeit, von der man über die Zeit annehmen kann, dass sie gleich bleibt. Trotzdem kann es passieren, dass man fünfmal hintereinander die 6 würfelt oder irgendwas. Und wenn man dann 2 Würfel nimmt, kann man schon so eine gaußsche Glockenkurve so langsam erzeugen. Bei mehr Würfeln noch viel einfacher, bei Roulette geht es auch bei bestimmten Kombinationen. Und dann kann man einiges darüber sagen, wie die Zukunft aussehen wird. Dass nämlich zum Beispiel über lange Zeiten alle Zahlen in gleicher Häufigkeit auftreten werden. Bei 2 Würfeln kann man dann sogar noch ein bisschen mehr sagen, dass die einen Summen früher auftreten und die anderen öfter auftreten, Entschuldigung, die anderen weniger. Und das ist dann ausgefeilt, da kann man alle möglichen Wahrscheinlichkeiten berechnen. Aber all diese Berechnungen, und dafür sind sie auch gemacht, haben einen gemeinsamen Nenner. Es geht um rein naturwissenschaftlich beschreibbare Dinge. Wir schließen aus, dass jemand irgendwas da faken kann oder dass irgendjemand einen Einfluss darauf hat, außer Idee, wo die Kugel beim Roulette hinfällt. Man kann natürlich Roulette und Würfel, man kann alles manipulieren. Wenn man es aber einmal manipuliert hat und dann nicht weiter manipuliert, kann man übrigens mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung sogar rausfinden, dass manipuliert wurde. Das nur nebenbei von mir. Das hilft uns aber leider oder vielleicht glücklicherweise im Umgang mit Prozessen, die von menschlichem Handeln bestimmt werden, überhaupt nicht weiter. So nützen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Wahrscheinlichkeitsverteilung und Betrachtung über Wahrscheinlichkeiten bei der Voraussage menschlichen Handelns über lange Zeiten wenig und vor allem scheitern sie am Neuen. Sie scheitern daran, dass Dinge passieren, die man gar nicht vorausgesehen hat. Also das Unbekannte, Unbekannte, von dem man gar nicht wusste, dass sie überhaupt passieren können. In der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung sind alle Ereignisse vorher klar und können quantifiziert werden. Alle möglichen Ereignisse in der Welt, das ist der erste und wichtige Punkt, sind nicht alle möglichen Ereignisse bekannt. Das ist aber nicht alles, was sich ändert. Die Verhältnisse zwischen den einzelnen Ereignissen, selbst also wenn wir annehmen, wir können alle denkbaren Ereignisse überhaupt modellieren, was allein schon falsch ist, selbst dann ändern sich die Beziehungen zwischen diesen Ereignissen, zwischen ihren Häufigkeiten, die Korrelationen. Man kann sie ausführlich mathematisch betrachten und analysieren, aber natürlich kann man erstmal mathematisch nur analysieren Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen. Und die Annahme, dass Verteilung, Korrelation, all das in der Zukunft so bleiben, wie sie in der Vergangenheit sind, ist für physikalische Prozesse durchaus sinnvoll. Aber für Prozesse, die menschliches Handeln einschließen, unsinnig und vor allem gefährlich. Und gefährlich wird es dann, und das zeigt Thomas Mayer im ersten Teil seines Buches vom Umgang mit der Unsicherheit, nur darüber spreche ich heute erst einmal, gefährlich wird es dann, wenn die falsche und oft widerlegte Überzeugung dass Häufigkeiten und damit Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Ereignissen über die Zeit gleich bleiben, dass man also aus der Vergangenheit ableiten kann, dass zum Beispiel bestimmte Bewegungen von Aktien oder viele andere Dinge in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, dass das auch so, wenn man also annimmt, dass das auch gleich bleibt, dass man da zu grundlegend falschen Ergebnissen kommt. Wahrscheinlichkeiten sind also nicht stationär und stabil, wie sie bei solch einfachen Modellen wie einem Würfel oder sowas sind und wie sie wahrscheinlich auch bei sehr viel komplexeren naturwissenschaftlich beschreibbaren Prozessen da sind. Es gibt hier einen grundlegenden Unterschied zwischen naturwissenschaftlich beschreibbaren Gesetzmäßigkeiten, Wahrscheinlichkeiten an dieser Stelle und nur sozialwissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich und ähnliches beschreibbaren Prozessen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, der aber immer wieder ignoriert wird. Und das bringt selbst Risiken mit sich. Es behindert oder erschwert den Umgang von Menschen mit Risiken und es erzeugt selber neue systemische Risiken. Thomas Meyer zeigt das an verschiedenen Beispielen. Erstmal zeigt er im ersten Teil, wie das Vertrauen auf statistische Beschreibungen der Vergangenheit kurzfristig manchmal positive Ergebnisse gebracht hat, zum Beispiel an den Finanzmärkten, aber langfristig ganz stark zu negativen Ergebnissen, zu Katastrophen geführt hat. Er spricht über LTCM, Long-Term Capital Management. Das sind ganz verfeinerte statistische Methoden, die man dort angewandt hat. Aber sie machen eine falsche Voraussetzung, die nicht immer das Modell zum Einsturz bringt, aber immer mal wieder. Sie machen die Voraussetzung, dass die Werte von allen möglichen Kapitalmarktprodukten, von Derivaten, von was auch immer, von Anleihen, von sehr vielen Dingen, um einen Mittelwert schwanken. Dass Volatilitäten zum Beispiel weitgehend gleich bleiben. Man kann das dann, wenn man mathematisch will, noch weiterführen. Das ändert aber nichts am Prinzip, dass man aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließt und Ereignisse, die stark abweichen, praktisch ignoriert, die von den Erwartungshorizonten stark abweichen oder ihnen Wahrscheinlichkeiten zuschreibt, die dann im Rahmen von Hundertstel oder Tausendstel von Prozenten nur liegen und dann ignoriert man diese Ereignisse. Das mag funktionieren, wenn es nicht Ereignisse gibt, die grundlegend Dinge verändern, die grundlegend neue Einflüsse auf die Prozesse haben. Aber das geschieht nicht. Und das Vertrauen der Menschen, das wird auch sehr deutlich gemacht, das Vertrauen der Menschen darin, dass sozusagen die Wissenschaft, fairerweise muss man sagen, es ist gar keine richtig angewandte Wissenschaft, dass die das Vertrauen in Gott ersetzt, ist außerordentlich gefährlich, weil nämlich staatliches Handeln, auch das Handeln von Banken und so etwas, sich darauf beruft und darauf baut, dass man die Zukunft quantifizieren, dass man die Zukunft vermessen kann. In der gleichen Weise, wie man die Gegenwart möglicherweise vermessen kann, das ist schon schwierig genug, oder dass man die Vergangenheit vermessen kann. Dabei geht der grundlegende Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit verloren. Meyer erzeugt das Verloren. Und das bedeutet Gefahren für die Zukunft, weil sich viele Akteure und Staaten darauf beziehen und darauf vertrauen und damit legitimatorisch argumentieren, dass sie die Zukunft vorausberechnen können, dass sie Risiken quantifizieren können, Risiken, die eine große Eintrittswahrscheinlichkeit haben, allein abgeleitet aus der Vergangenheit, stark mit großen Mitteln bekämpfen müssen und andere Risiken, die entweder eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben oder überhaupt nicht bekannt sind, das unbekannte Unbekannte, einfach ignorieren können. Das ist nicht nur bei Banken, Fonds und so etwas und Staaten so, sondern das hat sehr stark auf die Beobachtung der Welt, auf die Einschätzung der Welt bei einzelnen Menschen durchgeschlagen. Und das ist das Gefährliche. Wir gefährden unsere eigene Zukunft dadurch, dass wir falsche Vorstellungen über die Zukunft haben und vor allem darüber, was man überhaupt über die Zukunft sagen kann. Bevor ich weiterrede, eine kurze Werbeeinblendung. Sie müssen nicht bezahlen, aber Sie können für diesen Podcast, wie das funktioniert, sehen Sie überall, wo Sie mir zuhören, direkt darunter und wo Sie mir zusehen natürlich auch. Es gibt eine Menge Risiken, die sozusagen von Einzelereignissen ausgehen und gigantische Folgen haben können. Die kann man oder die quantifiziert man, die sind aber eigentlich nicht quantifizierbar, zumindest wenn es bekannte Risiken sind. Und die eine sehr geringe Quantifizierung dieser Risiken im Bereich von Tausendstel von Prozenten und so etwas, heißt nicht, dass sie nicht eintreten. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass die Differenz, die Spreads zwischen verschiedenen Wertpapieren um einen Mittelwert oszillieren oder bei bestimmten Wertpapieren sogar gegen Null gehen, stabil, kann das lange funktionieren und man kann lange damit auch ganz gut Geld verdienen. Bloß es können Ereignisse eintreten, zufällig oder auch durch menschliches Design, die die Grundbedingungen verändern. Das ist so wie auf einem Würfel zwei Sechsen drauf zu schreiben. Dann funktioniert die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht mehr. Und das, was im zweiten Teil des ersten Teils von Thomas Mayer diskutiert wird, ist die Ausführung dieser Idee, dass wir einer falschen, geradezu einer Pseudowissenschaftlichkeit durch die Anwendung von Wahrscheinlichkeiten, durch das Quantifizieren von Erwartungen über die Zukunft aufsetzen. Das passiert in der zweiten Hälfte des ersten Teils bezüglich verschiedener Politikformen. Ich will jetzt gar nicht, will auch nicht spoilern hier, aber er zeigt, wie die moderne Finanztheorie, Black-Scholes und folgende und noch vieles mehr, wie das dazu führt, dass neue systemische Risiken entstehen. Die sind dann übrigens nicht mehr zufällig, diese Risiken. Die Risiken des ganzen Systems sind systemisch. Und wie die moderne Geldpolitik aufgrund von bestimmten Annahmen systematisch zum Scheitern verurteilt ist. Und sich übrigens darin auch nicht beirren lässt, wie er auch zeigt, dass selbst die Werte in der Vergangenheit nicht so richtig funktionieren. Dass selbst die Korrelation zum Beispiel zwischen Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung oder Arbeitslosigkeit und Inflation nicht funktionieren. Es wird ja der berühmte Satz von Helmut Schmidt zitiert, ich habe lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit und wie wir alle wissen, hat er nach kurzer Zeit beides. Das ändert erstaunlich wenig an dem Paradigmen. Es hat kurzfristig eine gewisse belehrende Wirkung gehabt, die ging aber schnell wieder verloren. Das ist ein entscheidender Punkt, dass wesentliche Teile der politischen Entscheidungen, die getroffen werden durch Staaten, um die Zukunftserwartung der Menschen zu prägen und um sie zu glauben zu lassen, dass Risiken beim Staat in der richtigen Hand sind, dass die Vermeidung von Risiken oder die Minimierung von Risiken beim Staat in der richtigen Hand sind, dass die meisten dieser Theorien sich jetzt schon als falsch erwiesen haben, von diesen theoretischen Überlegungen, die wir gerade vorher angestellt haben, mal abgesehen. Und das führt dazu, dass die moderne Geldpolitik, die auf bestimmten Annahmen, auf Korrelationen in der Vergangenheit, die nicht mal richtig sind, in vielen Fällen beruht, zum Scheitern verurteilt ist, genauso wie die moderne Finanztheorie. Der Sache sind zwei Abschnitte gewidmet, die außerordentlich lesenswert sind. Im Detail, aber auch in der Gesamtausgabe. Aber das Entscheidende bleibt, man kann das auch, könnte das auch noch auf andere Lebensbereiche natürlich ausdehnen. Das Entscheidende bleibt, dass Menschen daran scheitern oder neue Risiken erzeugen, und zwar Risiken, die sich dann nicht mehr beherrschen lassen, dadurch, dass sie mit Mitteln von zugeordneten Wahrscheinlichkeiten stark vereinfachte und irreführende Annahmen über die Zukunft treffen und über die Wirksamkeit von politischen Maßnahmen. Dass sie das Unbekannte, also Ereignisse, die eintreten können, die wir uns möglicherweise noch gar nicht vorstellen können, einfach ausblenden. Oder auch das Bekannte, Unbekannte, was mit sehr geringen Wahrscheinlichkeiten belegt wird. Deshalb entsteht eine Politik, die sich auf Risiken, denen eine große Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, konzentriert, die auch noch, wie man sieht, mit falschen Mitteln bekämpft wird und es aber immer schwerer macht, mit nicht voraussehbaren Ereignissen, mit Ereignissen, die nicht vorab beschrieben werden können, umzugehen. Und, das ist mein letzter Punkt heute an dieser Stelle, die nicht mit Reflexivität umgehen kann, aber unglaublich große Reflexivität erzeugt. Was heißt das? Das heißt, dass die Ergebnisse von Maßnahmen, die auf Annahmen über die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen in der Zukunft, über Pleiten, über Preisentwicklung, über Volatilitäten, über Wachstumsraten und so etwas beruhen, dass die Politik selber wieder Wirkung auf die Korrelation und auf die Ereignisse hat. Das ist natürlich bei einem Würfelspiel oder bei einem Roulette nicht so. Wenn man irgendeine Zahl immer öfter würfelt, hat das auf das nächste Ereignis keinen Einfluss. Das verstehen übrigens manche Leute selbst bei der auf Glücksspiele bezogenen Wahrscheinlichkeitstheorie schon nicht. Es ist aber so, sonst funktioniert die ganze Wahrscheinlichkeitstheorie nicht. In der Welt, in der realen Welt der menschlichen Handlung ist das aber anders. Wenn ich von bestimmten Korrelationen und Wirkungen ausgehe, daraufhin Politik machen, hat diese Politik oder haben diese unternehmerischen Entscheidungen auch selbst wieder Einfluss. Das ist reflexiv. Die beeinflussen die Mechanismen, die beeinflussen nicht nur die Ereignisse, die beeinflussen die Korrelationen, die Zusammenhänge. Und das ist außerordentlich gefährlich. Und das ist ein systemisches Risiko, und zwar interessanterweise, das ist dann kein Unbekanntes. Das ist etwas, was man zumindest teilweise und in der Größenordnung vorhersehen kann. Den Abschluss des ersten Teils dieses Buches bilden dann Überlegungen zur Expertenherrschaft, zur Expertenkultur, die wir hier haben. Gott ist in gewisser Weise durch die Experten ersetzt worden. Dadurch, dass wir glauben, nicht Gott, da glauben auch noch viele dran, dass der das alles vorher plant, aber es ist nicht mehr so verbreitet, sondern dass Experten, die erstens die Zukunft voraussehen können, jedenfalls die Zukünfte, wenn wir das Wort gebrauchen wollen, mit Wahrscheinlichkeiten belegen können und dann die richtigen Mittel haben, um bestimmte negative Ereignisse auszuschließen oder zu vermindern. Und dabei werden Ereignisse, die man an dieser Stelle, egal zu Recht oder zu Unrecht, für wahrscheinlich hält, zur Grundlage von Politik gemacht. Und das führt dazu, dass andere Ereignisse, die durch alle möglichen Dinge, auch durch die Politik selbst, durch die politischen Maßnahmen selbst entstehen können, ignoriert werden und die Welt gerade nicht resilienter wird und Gesellschaften, sondern immer anfälliger werden. Expertenkulturen und die Illusion, die Zukunft voraussehen zu können, erzeugen selbst wieder Zusammenhänge, Ereignisse. Das ist interessant und wichtig. Die Zukunft kann also nicht vermessen werden und jedenfalls nicht in dem naturwissenschaftlichen Sinne. Man kann natürlich Szenarien überlegen, man kann alles Mögliche überlegen, aber sie kann nicht vermessen werden. Und die Illusion, dass sie vermessen werden kann mit den üblichen Mitteln, mit denen man etwas, was schon da ist, vermisst, erzeugt selber wieder Gefahren, Risiken. Risiken, die gern ignoriert werden, da Politik, aber auch viele Menschen sehr gern an der Illusion festhalten, dass sie Zukunftsrisiken quantifizieren, bestimmen, erkennen und dann auch irgendwie behandeln können. Und dadurch erzeugen sie immer weitere Risiken. Ein weiteres Wort, da komme ich aber das nächste Mal noch drauf, oder ein weiterer Begriff, ein weiteres Bild, was hier verwendet wird, ist der Versicherungsstaat. Menschen glauben immer stärker daran, dass nach vernünftiger, sozusagen rationaler Risikoabschätzung der Staat diese Risiken bemeistern kann. Schon die Risikoabschätzung selbst ist, wie gezeigt wird und wie Thomas Mayer wunderbar zeigt im ersten Teil, praktisch nicht möglich, jedenfalls nicht die Quantifizierung. Und die Illusion, dass der Versicherungsstaat funktioniert, dass also die Hauptrisikovorsorge darin besteht, dass Staaten Großrisiken, Kleinrisiken, alle Risiken absichern, erzeugt selber wieder große Gefahren. Gefahren ökonomischer Art, aber auch Gefahren für die Gesellschaften, das Zusammenleben. Das war's für heute. Falls ich, oder es war es noch nicht ganz, ich wollte eine kleine Nörgelei, muss ich doch noch loswerden an diesem wunderbaren Buch. Es gibt da eine Stelle, da heißt es, der Markt wurde nicht geschaffen oder der Markt ist entstanden. Ich habe es jetzt gar nicht, ich habe es wörtlich, warten Sie mal. Moment. Seite 31. Der Markt entstand als Instrument zur Koordination der wirtschaftlichen Aktivitäten unabhängig voneinander handelnder Individuen. Der Markt entstand, kann ich noch mitgehen, aber der Markt entstand nicht als Instrument. Das ist überhaupt, das relativiert nicht und macht auch nicht kleiner die Folgerung, die dann in diesem Kapitel gezogen werden, ist Kapitel 3. Aber schon die Idee, dass der Markt als Instrument für irgendetwas entstand, dass der Markt also ein Ding ist, was bestimmte Funktionen von vornherein hat oder bestimmte Probleme lösen kann, die vorgegeben sind, das ist zumindest eine unzulässige Verkürzung. Mit Markt bezeichnen wir heute eine Menge von Institutionen, die entstanden sind, weil Menschen miteinander kooperiert haben, sich ausgetauscht haben, vieles mehr haben und dazu nach und nach explizite und implizite Übereinkünfte getroffen haben. Aber der Markt ist nicht der Instrument für irgendwas, genauso wenig wie der Markt irgendetwas entscheidet. Der Markt ist unsere begriffliche Zusammenfassung von einer Menge von ausgesprochenen und nicht ausgesprochenen Arrangements zwischen Menschen, die sich übrigens auch ändern können. Aber das war nur eine ganz kleine Nörgelei zum Schluss. Ich habe selten ein Buch gelesen, was mich so zum weiteren Denken provoziert hat. Und das machen wir in der nächsten Woche weiter. Denn dann geht es um den Versicherungsstaat, den ich jetzt schon angesprochen habe, darum aber nur kurz, sondern es geht um etwas, was heute ganz viel in der Diskussion ist, nämlich um Narrative, um einige Narrative. Und Thomas Mayer ist einer derjenigen, die in der Wirtschafts- und Finanztheorie über Narrative sehr stark reden und auch von vorher geschrieben haben. Und das fand ich ganz zu Anfang, als ich das mitbekommen habe, vor einigen Jahren ziemlich überraschend. Und inzwischen finde ich es sehr faszinierend, dass das so ist. Und über einige dieser Narrative, die in dem Buch vorkommen, spreche ich dann in der nächsten Woche. Und bis dahin verbleibe ich und freue mich schon aufs nächste Mal. Und tschüss.